ZU on iTunes U. Mitnehmen zum Mitdenken.
Regionalkonferenz der Zeppelin-Universität und des Wirtschaftsrates Deutschland mit Thomas Sattelberger zum Thema Fachkräftemangel. Radikales Umdenken bei Talentmanagement und Hochschulpolitik.
Das Phänomen Fachkräftemangel ist irgendwie omnipräsent. Also jeden Tag begegnet es einem wieder, genauso wie gestern, aber immer auch irgendwie etwas anders. Mal fehlen Ingenieure, mal fehlen IT-Fachkräfte, dann sind es die Pflegekräfte und dann Ärzte oder auch Lehrer. Und im Sommerloch geht dann die Geschichte vom Fachkräftemangel durch die Gazetten. Im nächsten Sommerloch die Bestandsaufnahme zur Generation Praktikum. Und ein Jahr später, so wie diesen Sommer geschehen, die Fachkräftelüge. Also halt einmal, was stimmt denn nun? Haben wir zu wenig oder zu viel? Was ist wirklich dran an den selbstbewussten, bestens ausgebildeten Jungen, für die Führungskarrieren nicht mehr so attraktiv sind wie für unsere, wie für ihre Generation, und die Familie plötzlich vielleicht sogar wichtiger als der Job? Und was ist dran, genau, an den Zahlen des Fachkräftemonitor in Baden-Württemberg, der ja von den IHKen des Landes betrieben wird, dass wir bereits dieses Jahr 230.000 offene Stellen haben, mit starken regionalen Schwankungen. In Stuttgart bleibt jede 13. Stelle offen, landesweit jede 19. Und nachdem der Höhepunkt mit 411.000 nicht zu besetzenden Stellen im Jahr 2021 erwartet wird. Das sind die Fakten. Nachdem die Zeppelin-Universität im Herbst vergangenen Jahres gemeinsam mit Stadt Friedrichshafen und Schwäbischer Zeitung eine Regionalkonferenz zum Thema die Bildung der Stadt zur Beziehungsfähigkeit von Hochschulen und Städten veranstaltet hat, haben wir uns dieses Jahr für das Thema Fachkräftemangel, Generation Y und der Herausforderung Personal im Allgemeinen gewidmet. Weil es eben doch ein Thema ist, auch heute wieder, weil es wirklich ein Thema ist. Und wir als Universität, so wie viele Hochschulen auch, fragen, welche Rolle können wir da eigentlich einnehmen beim Ringen um die besten Kräfte? Der in wenigen Wochen scheidende Telekom-Vorstandsvorsitzende René Obermann war vergangenen Donnerstag hier zu Gast beim jährlichen Gala-Dinner der Zeppelin-Universitätsgesellschaft. Und er hat im Rahmen eines selbstkritischen Rückblicks, vielleicht hat es der ein oder andere in der Zeitung gelesen, hat er seine 7 Jahre als CEO der Telekom Revue passieren lassen. Und er hat unter anderem festgehalten, er habe sich zu wenig Zeit genommen für wichtige Mitarbeiter, für Feedbackgespräche, für Einstellungsgespräche, für Potenzialgespräche. Im 2009 erschienenen Werk Managing des kanadischen Management-Autors Henry Mintzberg beschreibt dieser nochmal in aller Schlichtheit die drei und damit die einzigen drei, so Mintzberg, Aufgaben des Top-Managements, des Managements insgesamt: Information, Action and People. Und Peter Drucker schreibt in seinem Buch On the Profession of Management eine goldene Regel für jeden Manager: More time on managing people and making people decisions. Wir werden heute also sowohl mit der Frage des Haltens der Mitarbeiter wie auch der Frage des Entwickelns und der Akquisition von Mitarbeitern uns beschäftigen. Wir haben diesen Nachmittag bei natürlich Sonnenschein, wie es hier üblich ist am Campus, insbesondere um diese Jahreszeit, und bei laufendem Semesterbetrieb, das heißt, seien Sie nicht irritiert, wenn hier mal Studierende durchlaufen und es auch etwas lauter werden könnte zwischendurch. Wir haben diesen Nachmittag für Sie dreigeteilt. Nach einem Impuls von Thomas Sattelberger, der jetzt gleich zu uns stoßen wird, pünktlich aus München, werden wir in insgesamt 6 Workshops mit Ihnen arbeiten wollen. Das Angebot ist vielfältig, Sie haben das gesehen bei der Einladung. Es geht um die Kraft der Arbeitgebermarke, es geht um Talentemagnetismus, um die Ausgestaltung der Kooperationen zwischen Unternehmen, Verwaltungen, Kulturinstitutionen und Hochschulen. Es geht um die Generation Y, um Dual Career und Angebote lebenslangen Lernens. Wir treffen uns dann um kurz nach 6 zum abschließenden Podium hier wieder, wo wir die Themen des Nachmittags nochmal aufgreifen wollen, wo wir vor allen Dingen mit dem dann zu uns stoßenden IHK-Hauptgeschäftsführer Professor Jani ins Gespräch gehen wollen. Nun zunächst einmal begrüßen Sie gleich sehr herzlich mit mir den Vertreter des Mitveranstalters, des Wirtschaftsrates. Ich freue mich sehr, lieber Hirner, dass Sie hier sind. Sie sind Sprecher der Sektion Ravensburg-Friedrichshafen des Landesverbandes Baden-Württemberg. Der Landesgeschäftsführer Herr Fessler ist auch hier. Und Sie sind, ich glaube, im richtigen Job würde man sagen, Alleingeschäftsführer der Waldner Holding GmbH und Co. KG aus Wangen im Allgäu. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie sehr herzlich Herrn Hirner und sehr schön, dass Sie heute Nachmittag bei uns sind und sich mit diesem Thema beschäftigen. Herzlich willkommen.
Das Mikro in der Mitte, oder?
Nehmen Sie das.
Ja. Herzlichen Dank für den freundlichen Empfang. Herr Göbel, danke für die Einladung und herzlichen Dank für die Gastfreundschaft, dass wir heute hier bei Ihnen sein dürfen. Sie alle möchte ich auch recht herzlich begrüßen. Was mich ungemein freut, dass wir in so einer heterogenen Gruppe heute zusammensetzen. Denn eins steht definitiv fest, wenn man die Zukunft denken will und wenn man die Zukunft gestalten will, dann braucht man heterogene Teams. Nur die sind in der Lage, differenziert zu denken und neue Lösungen zu finden. Ich bin nebenberuflich verantwortlich für die Waldner Holding. Der Herr Göbel hat es Ihnen schon geschildert. Im Hauptamt bin ich Sektionssprecher des Wirtschaftsrats Deutschland. Was macht der Wirtschaftsrat Deutschland? Der Wirtschaftsrat Deutschland ist ein Verband mit 12.000 Mitgliedern in Deutschland. Bei uns sind Unternehmer, Führungskräfte der Wirtschaft, Selbstständige engagiert, um die Politik zu beraten und gemeinsam zu versuchen, dass die Politik bei allen wichtigen Themen, die jeden Tag komplett neu auftauchen, das große Ganze nicht aus dem Auge verlieren, nämlich die soziale Marktwirtschaft nach Ludwig Erhard. Das ist unser Anliegen, die Zukunft Deutschlands zu sichern, die Arbeitsplätze zu sichern und unser Land weiter so erfolgreich auf Kurs zu halten, wie es uns allen gemeinsam die letzten, muss ich jetzt mal rumschauen, sagen wir, fangen wir mal bei 20, 30, 40, 50, 60, 70 Jahren gelungen ist. Ich wünsche uns eine erfolgreiche Veranstaltung. Ich freue mich auf den Tag. Ich werde auch aktiv mitarbeiten und abends dann die Diskussion hoffentlich bereichern können. Herzlichen Dank.
Lieber Hirner, herzlichen Dank. Es gibt ja immer so Situationen bei solchen Konferenzen, wo man ein bisschen nervös wird. Und Herr Sattelberger, Sie haben mir jetzt etwas Nervosität genommen und ich muss sagen, für einen ehemaligen Lufthanseaten, ehemaligen Kommunikationsprofi auf die Minute, also wie wir uns das sowohl bei Kommunikation als auch in der Luftfahrt wünschen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben Ihnen ein Konferenzprogramm in die Mappe gelegt, sodass ich Herrn Sattelberger wie auch alle Gäste des heutigen Nachmittags nicht in allem Umfang vorstellen werde. Ich sage nur eins, er ist sicherlich ein Urgestein der deutschen Personalerszene. Er hat den Job gemacht wie kein anderer in drei DAX-Vorständen bei Lufthansa Conti und als letztes sozusagen bei der Deutschen Telekom AG. Und wir sind froh und stolz, dass er seit einem Jahr Vorsitzender des Vorstands der ZU-Stiftung ist. Das ist die Trägerstiftung dieser Universität. Und er wird nun zu uns sprechen, frisch aus München angereist zum Thema Fachkräftemangel, radikales Umdenken bei Talentmanagement und Hochschulpolitik. Lieber Herr Sattelberger, ganz herzlich willkommen am See.
Ja, danke schön, lieber Tim Göbel, für die nette Begrüßung. Aber mir ist heute bewusst geworden, wie wichtig Standortfaktoren für die Talentattraktivität einer Region sind. Bei mir ist ein Zug ausgefallen und ich bin jetzt sozusagen über Memmingen im Bummelzug und dann mit dem Auto hierher gefahren. Und das ist natürlich, muss man sagen, da kann man erstens froh sein, dass Friedrichshafen den Flughafen behalten hat und ihn auch stützt, denn das ist eine ganz zentrale Thematik für die Attraktivität einer Region, auch für Fachkräfte, für Experten, für Technologieexperten, die vielleicht auch mal nicht nur hierher ziehen, sondern am Wochenende woanders wohnen, wie das in vielen anderen Regionen der Republik auch der Fall ist. Der Richard Florida, ein amerikanischer Soziologe, hat im Grunde diese Frage der Talentattraktivität von Regionen intensivst beschrieben. Deswegen ist eigentlich der Titel meines Vortrags komplett falsch. Er müsste nicht nur heißen Umdenken bei Talentmanagement und Hochschulen und Schulpolitik, er müsste auch heißen, wie stellt man sicher, dass in einer Region exzellente Infrastruktur da ist, exzellente Gesundheitsinfrastruktur da ist, exzellente Kulturinfrastruktur da ist, exzellente Bildungsstruktur da ist. Das ist nämlich im Grunde Voraussetzung, dass Talente, und diese Region darbt ja an Talenten, dass diese Region einen Zufluss hat. Und wenn dann auch noch die Bildungspolitik stimmt, dann ist sozusagen aus der notwendigen Bedingung auch eine hinreichende Bedingung geworden. Ja, jetzt müssten wir den Vortrag einspielen. Ja, wunderbar. Ich möchte eigentlich in drei großen Blöcken zu Ihnen sprechen und am Schluss eine kleine Reflexion machen. Vor allem die Thema Demografie, aber nicht nur das, sondern auch andere Megatrends transformieren das System Arbeit und Bildung. Zum Zweiten möchte ich einiges darüber sprechen, über das Thema Silo, Kastendenken und Vorurteile. Wir vergessen oft, dass das Thema Toleranz ein Schlüsselthema ist beim Thema Attraktivität. Türkischstämmige Migranten in Deutschland sehen sich einer repräsentativen Umfrage gerade von Allensbach zufolge mit Alltagsrassismus konfrontiert. Jeder 10. Befragung sei wegen seiner türkischen Abstammung sogar schon Opfer von Gewalt geworden. Heute Süddeutsche Zeitung, jüngste Allensbach-Befragung. Jedes Jahr, zu Ihrer Information, verlassen 40.000 Türken dieses Land, davon die Hälfte Akademiker, die bei uns hier zu Ingenieuren ausgebildet worden sind. So, also deswegen ist dieser zweite Punkt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und zum dritten möchte ich eingehen auf das Thema Agenda für Schulen, Hochschulen und für Unternehmen und Kultur- und personalpolitische Chancen einer Lern- und Arbeitswelt 2.0 kurz charakterisieren. Megatrends transformieren das System Arbeit. Ich brauche über die demografische Wende nicht groß sprechen. Ich werde nachher einige Zahlen bringen. Zum Zweiten Migration und Brain Drain. Deutschland ist ein Einwanderungsland und es ist eigentlich das Thema Einwanderung ist ein erster großer Stellhebel zum Umgang mit der demografischen Wende. Wir werden ohne qualifizierte Einwanderung, werden wir talentmäßig in diesem Lande ausbluten. Ein dritter großer Trend ist das Thema nach wie vor soziale Spaltung und Ausgrenzung. Ich werde nachher versuchen nachzuweisen, dass wenn es uns nicht gelingt, die Talentreserven von ungefähr 8 Millionen beruflich nicht qualifizierten Erwerbstätigen in diesem Lande zu heben, ein zweiter großer Stellhebel verloren geht, um die Demografiewende wirklich hinzubekommen. Ein drittes großes Thema ist der Kultur- und Wertewandel. Ich persönlich glaube nicht so an das Generation-Y-Thema. Ich glaube, dass sozusagen ein neues Demografiesegment dazukommt, allerdings auch ein außerordentlich anspruchsvolles, und dass ansonsten das Thema Kultur- und Wertewandel ein Thema ist, das auch andere demografische Schichten ergreift. Und last not least, was häufig nicht thematisiert wird, Deutschland ist das Land der Effizienzinnovation. Heute in der Süddeutschen Zeitung auch nachzulesen, 50% aller Innovationsausgaben gehen in der Automobilbranche. In den USA sind es gerade mal noch 10%. Der Rest geht in IT-Branche, der Rest geht in Biotech-Branche und vieles andere mehr. Ich sage nicht, dass dort das Heil ist. Ich sage nur, wir laufen Gefahr, in unserer Pfadabhängigkeit zum Thema Automobil relevante Investitionen in andere Innovationstechnologien zu vermeiden. Das sind die 5 großen Themen. Ich möchte anfangen mit dem Thema dramatische Alterung in Wirtschaft und Gesellschaft und die Zeichen der Zeit. Das ist ein struktureller Wandel, die sind eindeutig klar. Wir werden einen Rückgang junger Menschen bis 2030 haben von 2,4 Millionen in diesem Lande. Wir werden einen Rückgang der mittleren erwerbstätigen Gruppe haben in Höhe von 5,5 Millionen und wir werden einen Anstieg von Älteren von 1,6 Millionen haben. Zwischen 20 und 64 werden uns im Jahr 2030 6,3 Millionen weniger Erwerbstätige zur Verfügung stehen. Um das ein bisschen zu präzisieren, Sie wissen, dass ich, oder einige von Ihnen wissen, dass ich vor Jahren die Initiative MINT, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, gegründet habe. Ein Fokus war das Thema der Akademikermangel in den MINT-Disziplinen. Inzwischen glauben wir, dass der auf problematischem Niveau beherrschbar ist und wir jetzt ein richtig anderes Problem bekommen haben, nämlich das Thema Fachkräfte, beruflich qualifizierte Fachkräfte, Facharbeiter, Meister, Techniker. Und das ist im Grunde, man kann sagen, es gibt so eine Faustregel, auf einen Ingenieur kommen mindestens 3-4 Facharbeiter. Das heißt, damit haben wir im Grunde ein Rückgrat Deutschlands adressiert. Ein paar Worte zum Fachkräftemangel in der Region hier. In Bodensee, Oberschwaben, fehlen nach Auskunft der IHK 2012 12.000 Fachkräfte. In der IHK-Region Ulm 14.000 Fachkräfte, 61,6% aller befragten Unternehmen haben bereits Schwierigkeiten, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Das heißt, der Fachkräftemangel ist in dieser Region nicht beim Bauchnabel, sondern der Fachkräftemangel ist in dieser Region an der Halskrause. Dann fällt in der politischen Diskussion der dümmliche Begriff der Akademikerschwemme. Der frühere Kulturstaatsminister Nida Rümelin spricht davon. Wir hatten in Anfang der 90er Jahre den dümmlichen Begriff der Ingenieurschwemme und dann 10 Jahre später eine massive Ingenieurslücke. Heute fehlen uns, um nur das auch klar zu haben, 120.000 Ingenieure und Informatiker. Das wird bis Ende des Jahrzehnts auf 180.000 steigen. Das halten wir aus Sicht Arbeitgeberverbände für beherrschbar, auf allerdings problematischem Niveau. So, und man kann natürlich nicht den nötigen Akademikerbedarf sozusagen versuchen, gegenzurechnen und zu sagen, wir haben jetzt zu viele Akademiker, dass jetzt vielleicht der eine oder andere Sozialwissenschaftler zu viel studiert oder mehr Sozialwissenschaftler an die Zeppelin-Universität kommen sollten. Das ist ein anderes Thema, aber wir müssen schlicht und einfach wissen, wir haben im akademischen Bereich wie im berufsqualifizierten Bereich ein Problem und wir müssen im Grunde an beiden Stellhebeln müssen wir arbeiten. Was heißt das bezogen auf die Situation von Unternehmen hier und heute? Wir hatten im Jahr 2005, und das ist die rote Kurve, hatten wir Ausbildungsbewerberzahlen in Höhe von 740.000. Wir haben hier und heute in diesem Lande Ausbildungsplatzbewerber 560.000. Wir haben fast so viele Bewerber wie Ausbildungsplätze. Es gibt nicht mehr zu viele, es geht quasi 1:1 auf. Und was passiert? Die Großunternehmen bedienen sich beim Mittelstand, der Mittelstand bedient sich beim Handwerk. Wir haben auf der anderen Seite die Studienanfänger mit dem leichten Blau. Das wird sich nach Aussagen der Hochschulrektorenkonferenz bei irgendwo 480.000 einpendeln, wird auf relativ hohem Niveau stagnieren. Wir haben Gott sei Dank einen signifikanten Rückgang gehabt in den letzten Jahren der jungen Menschen im Übergangssystem in der Jugendarbeitslosigkeit. Nach wie vor sind das aber 560.000. Wir haben ungefähr 1,4 Millionen nicht qualifizierte Erwerbstätige im Alter von 20 bis 29 und in jeder Dekade der Erwerbstätigen ungefähr 2 Millionen, macht dann von 20 bis 60 ungefähr 8 Millionen nicht qualifizierte. Meine Damen und Herren, jeder vierte Ausbildungsbetrieb in der Region Bodensee-Oberschwaben konnte im vergangenen Jahr sein Lehrstellenangebot nicht komplett besetzen. 2011 war es noch jeder zehnte, Bericht der Schwäbischen Zeitung vom 10. Mai 2013. Allerdings zeigen uns diese Zahlen auch eines deutlich. Erstens, der Mangel an beruflich Qualifizierten kann nicht durch Akademiker, Rückgang Akademiker gedeckt werden. Wer wird es Eltern verwehren wollen, ihre Kinder höher zu qualifizieren? Zweitens, wir haben keine Chance, wir müssen aus dem Pool derer, die wir heute zum Teil als nicht qualifizierbar bezeichnen, müssen Unternehmen in den Reparaturbetrieb. Das ist eine bittere und harte Wahrheit. Und ich kann nur eines sagen, ich persönlich habe das schon mal erlebt, in den 70er Jahren, als die ersten Kinder von Italienern und Spaniern beim Daimler angeklopft haben und gesagt haben, wir möchten eine Berufsausbildung machen. Dort waren die Sozialisationsverhältnisse durch die Familie häufig noch etwas stabiler, aber die Lerndefizite im fachlichen Bereich gravierend. Und Ausbildungsbereiche der Unternehmen mussten sich darauf einstellen, anderthalbjährige, zweijährige Ausbildungsgänge zu machen zum Jungfacharbeiter, Jungwerker plus und vieles andere mehr. Das heißt, und das ist eigentlich eine harte Botschaft an die vielen Mittelständler und vielleicht auch Vertreter von größeren Unternehmen hier in der Region, denn die Handwerksbetriebe haben das meistens schon gelernt. Wir werden uns wieder auf das knochenharte Geschäft schwieriger, komplexer, pädagogischer Arbeit mit jungen Menschen einstellen müssen, die wir bisher vergessen haben, ein bisschen vernachlässigt haben, für nicht qualifizierbar oder etc. gehalten haben. Das heißt im Klartext, und das mal einfach mal für die nächsten Aussagen von mir schon mal vorausgeschickt, Öffnung der Berufsausbildung für junge Menschen in der Warteschleifen und in der Jugendarbeitslosigkeit. Zweitens, Entwicklung berufsbegleitender oder Teilzeitberufsausbildung. Wir haben in diesem Lande 800.000 alleinerziehende Mütter. Wir haben fast 100.000 alleinerziehende Mütter im Alter von 20 bis 29, übrigens häufig an der Armutsgrenze, die im Grunde, wo die berufsbegleitende Ausbildung und die Teilzeitausbildung oft die einzige Möglichkeit ist, um die unterschiedlichen Rollen, die diesen jungen Frauen gerecht werden müssen, gerecht zu werden. Aber auch das heißt, dass sich Berufsausbildung in den Betrieben oder gefördert durch die Handwerkskammern und vieles andere mehr reformieren muss. Und natürlich, das sei nicht verhehlt, müssen Unternehmen auch wieder für Abiturienten attraktiver werden im Bereich der dualen Berufsausbildung. Und da ist natürlich heutzutage einem Abiturienten nur einen Ausbildungsplatz zu verkaufen, reicht häufig nicht. Man muss auch übrigens auch dem jungen Facharbeiter, man muss im Grunde Entwicklungsperspektive vermitteln. Und dann sprechen wir über berufsbegleitendes Bachelorstudium nach einer Berufsausbildung und vieles andere mehr. Das heißt, Entwicklung wird vermarktet und nicht sozusagen der Einstieg wie zu einem Zeitpunkt, als noch es ein Übermaß an Bewerbern und zu wenige Stellen gegeben hat. Lassen Sie mich auf den zweiten Punkt kommen, das ganze Thema Migration und Braindrain, Vielfalt und Inklusion als Gesellschafts- und Unternehmenskultur und den zweiten Bereich ansprechen, der unabdingbar ist für das Thema Fachkräfte. Das sind die Wanderungssalden netto von 1991 bis 2012. Sie sehen, dass wir im Grunde beginnend mit den Jahren 10, 11 und 12 wieder zum ersten Mal Nettoüberschüsse hatten, also mehr sind zu uns gekommen, als gegangen sind. Wir waren ja ein Auswanderungsland über viele Jahre. Der Trend hat sich gedreht, mit durch die Eurokrise. Aber innerhalb dieses Trends gibt es auch eine Strukturverschiebung. Und zwar, wir haben uns entwickelt von 2002 23% Hochqualifizierten, fast verdoppelt zu 44% Hochqualifizierten. Und der Verband der Bayerischen Metallindustrie, der spricht in seiner bundesdeutschen Studie bis 2030 von einer Nettozuwanderung von 3,5 Millionen. Bei 50% Hochqualifizierten in dieser Zuwanderung trägt das ungefähr zur Hälfte, zu einem Drittel zur Deckung der Fachkräftelücke bei. Also wenn sich dieser Trend stabilisiert, wird ein Drittel der Fachkräftelücke gedeckt. Also wird damit nicht gelöst, aber wir haben ein deutlich verringertes Problem. Aber, und hier muss ich wirklich den Finger in die Wunde legen, Deutschland ist zwar längst Einwanderungsland, doch hat eine miserable Willkommenskultur und Inklusion. Von 1998 bis 2003 war Deutschland noch in der Spitzengruppe von Diversität, von der Freude über Vielfalt, in den Jahren danach im Mittelfeld. Und inzwischen haben bereits 30% nach einer Untersuchung der Friedrich-Ebert-Stiftung ausländerskeptische oder ausländerfeindliche Stimmungen. Das ist das Erste. Zweitens, das ist wahrscheinlich kein Thema des Landes, aber es ist ein Thema der deutschen Metropolen. Es gibt eine schulische Segregation und es gibt eine geografische Segregation. In Berlin gehen heute schon 2/3 der Kinder mit Migrationshintergrund auf eine Grundschule, in der die meisten ihrer Mitschüler ebenfalls Migranten sind. Das heißt, das Thema sortiert sich im Bildungssystem, das Thema sortiert sich auch an der Frage, wo wohnt jemand. Die Exklusion junger Migranten auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Die Hälfte der arbeitslosen jungen Menschen in diesem Lande haben, sind junge Menschen mit Migrationshintergrund, obwohl ihr Anteil bei 25% liegt. Die Flucht internationaler Hochschulabsolventen ist etwas, worüber ganz wenige sprechen. Die Situation hat sich ein bisschen gebessert in 2012, aber bis 2011 sind nur 25% aller internationaler Studierender in diesem Lande in Deutschland geblieben. Die restlichen 75% sind nicht etwa in ihr Heimatland zurückgegangen, sondern nur 25% sind in ihr Heimatland zurückgegangen und 50% sind in einwanderungsfreundlichere Länder wie Skandinavien, wie Australien, wie Kanada ausgewandert. Das heißt, wir bilden diese jungen Leute hier aus. Nur ein Teil von ihnen geht in ihre Heimat zurück. 50% ist in Länder gegangen, wo sie eine andere Willkommenskultur sehen. Über die Abwanderung türkischer Hochqualifizierter habe ich vorher gesprochen, jährlich 20.000 Ingenieure. Meine Damen und Herren, wenn Sie sich die Region hier anschauen, dann hat mit 8,8% hat die Region hier den niedrigsten Anteil an ausländischer Bevölkerung in Baden-Württemberg. Im Schnitt in Baden-Württemberg ist er bei 15,9. Mit 19% ist der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund in der Region Bodensee-Oberschwaben in Baden-Württemberg am niedrigsten. Jetzt kann man verschiedene Schlüsse aus diesen Zahlen ziehen. Ich würde zumindest einen ziehen, den man wahrscheinlich breit debattieren muss. Wie kann diese Region attraktiver werden für Ausländer? Und zweitens, wie kann diese Region attraktiver werden für Menschen mit Migrationshintergrund? Und zwar in dem Sinne attraktiv, dass sie hierher kommen. Denn offensichtlich gehen die Einwanderungsströme hier eher an der Region vorbei, beziehungsweise die Schweiz zieht signifikante Anteile von Experten aus dieser Region ab. Ich glaube, es gibt ja täglich 55.000 Pendler. Also hier ist bei dem Thema, auf der einen Seite glaube ich, Deutschland hat ein signifikantes Thema noch aus Einwanderer und junge Menschen mit Migrationshintergrund und auch Ältere wertzuschätzen. Auf der anderen Seite wird uns nichts anderes übrig bleiben, als attraktiver zu werden, denn anders werden wir die Fachkräftelücke auch und gerade in dieser Region nicht heben. Lassen Sie mich ein Wort sagen zum Thema, dass Deutschland nach wie vor eine Sortiermaschine ist. Ich bin ja für klare Aussagen bekannt und die werde ich auch genauso hier in dieser Region tätigen. Und ich werde einfach mal ein paar nüchterne Fakten für Sie auf den Tisch legen. Ein Viertel aller 15- bis 20-Jährigen besitzen Migrationshintergrund. Nur 28% dieser 25% absolvieren eine Berufsausbildung. Nur 11% aller Studierenden haben Migrationshintergrund. In Betrieben mit bis zu 50 Mitarbeitern bekommen 27% der Bewerbungen mit deutschem Absender Einladungen, aber nur 9% derer mit türkischem Absender. Studie der Universität Konstanz gerade gegenüber. 73% aller Kinder aus Akademikerfamilien erlangen Hochschulzugang, 17% aus Arbeiterfamilien. Gehen wir in den mittleren Bereich rein. 1,5 Millionen junger Menschen sind ohne Berufsausbildung, wovon mehr als jeder zweite mit Migrationshintergrund ist. 15% der beruflich aktiven Bevölkerung haben keine Berufsausbildung. Den nächsten Punkt habe ich schon dargelegt, die internationalen Absolventen. Lassen Sie mich auch ein paar Worte sagen zum Thema Frauen und Technik. Nach einer Studie von Akatech erleben 60% der akademischen MINT-Absolventinnen und Expertinnen Diskriminierung in Studium und in Karriere. 66% aller vom Verband die Führungskräfte befragten Managerinnen erlebten berufliche Diskriminierung. Ein paar Worte zum Thema Bildung. Nur 20% der über 50-Jährigen nehmen an betrieblicher Weiterbildung teil. Meine Damen und Herren, wir sprechen heute eigentlich über eine Aufgabe betrieblicher Personalpolitik, wo man im Grunde Personalentwicklung 50 plus und 60 plus in Hülle und Fülle gestalten müsste, Weil natürlich eines klar ist, dass der Renteneintritt sich immer weiter nach hinten verzieht, auch und gerade im gewerblich-technischen Bereich. Und nichtsdestotrotz sind eigentlich diejenigen, die es am meisten benötigen, diejenigen, die am wenigsten von der Bildung partizipieren. Nur 44% der Kleinst- und 69% der Kleinunternehmen bieten Weiterbildungsmöglichkeiten. Nur 15% der Niedrigqualifizierten nehmen an Weiterbildung teil. Die Teilzeitquote von Frauen ist von 30% auf 52% in 2012 gestiegen. Frauen wünschen sich aber Erhöhung der Arbeitszeit um 4 bis 9 Stunden. Über das Thema Frauen in Führung brauche ich hier nicht reden, da weiß jeder, wo ich stehe. Meine Damen und Herren, im Kern heißt das, wir müssen in diesem Lande nicht nur die qualifizierte Einwanderung forcieren und fördern, sondern wir müssen in diesem Lande auch alle diejenigen, die wir ein Stück vernachlässigen als Talentreservoire, ausgegrenzte junge Menschen, Frauen, ältere Menschen, Menschen mit Behinderung, 8% der Bevölkerung dieses Landes ist behindert. Ganz viele Betriebe kaufen sich mit Ausgleichsabgabe von diesem Thema frei. Wir werden auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels nicht umhinkommen. Schade, dass man es eigentlich so rum definieren muss, vom Druck her. Wir werden nicht umhinkommen, dass wir dieses Thema richtig anpacken. Und natürlich das ganze Thema Ungelernte, Angelernte und Langzeitarbeitslose. Meine Damen und Herren, das Öffnen der Unternehmen für Vielfalt ist inzwischen ein Business Case. Und zwar ein 5-facher Business Case. Erstens, alle Studien deuten darauf hin, mit Ausnahme einer, dass der geschäftliche Erfolg von Unternehmen, die sich für Diversity oder für Vielfalt öffnen, signifikant höher ist als solche, die einfältig bleiben. Zweitens, wir werden gar nicht die Fachkräftelücke schließen, wenn wir nicht alle ungenutzten Talentmärkte öffnen. Drittens, die gute Reputation eines Unternehmens wird auch zum Business Case. Wenn Unternehmen es nicht schaffen, soziale Strukturen auch bei sich abzubilden, dann werden sie reputationsmäßig mittelfristig ihren Nachteil haben. Großkonzerne werden heute schon von 14% ihrer Nachhaltigkeitsinvestoren zum Thema Diversity hinterfragt. Bei Telekom sind 8% des Aktienkapitals in Händen von Nachhaltigkeitsinvestoren. Dass diverse Organisationen auch ein Stück wetterfester sind, brauche ich hier nicht im Detail zu betonen. Lassen Sie mich zum letzten Punkt kommen, zu der Frage, was ist denn da die Agenda? Und meine Damen und Herren, im Grunde muss jedes kluge Talentunternehmen eine Landkarte seiner Talentquellen machen. Jedes Unternehmen muss eigentlich heute seinen Check machen, um seine Lernkurven wirklich zu beschleunigen. Also die Diversität des Nachwuchs, individuelle Berufsausbildung, Auszubildende ohne Schulabschluss, Auszubildende aus bildungsfernen Schichten, höherer Ausbildendenanteil mit Migrationshintergrund, Auszubildende aus Osteuropa, Teilzeitausbildung für Alleinerziehende, Auszubildende aus Übergangssystem und Arbeitslosigkeit. Die Diversität der Fach- und Führungskräfte, Absolventen ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung an die Hochschulen, Absolventen aus nicht-akademischem Elternhaus, Absolventen mit Migrationshintergrund. Warum sollten mittelgroße und große Unternehmen nicht Soziologen und Politologen beschäftigen? Ich musste meine Rekrutierungsbereiche bei der Telekom dahin peitschen, damit sie überhaupt denen ein Stück Chance gegeben haben. Alleinerziehende Absolventinnen und Absolventen, berufsbegleitend studierende Absolventen. Da wird ein ganz wichtiger Schlüssel drin sein, um über attraktiv zu werden wieder für die Berufsausbildung. Und natürlich der Durchbruch der gläsernen Decke, weibliche Fach- und Führungskräfte mit Migrationshintergrund, da sieht es noch schlimmer aus als mit dem Frauenanteil in der Führung, international eingewanderte Fach- und Führungskräfte, ältere Fach- und Führungskräfte in Teilzeit, Homeoffice und Jobsharing, Führungskräfte aus Arbeiter- und aus Mittelschicht. Was ich damit sagen möchte, Der Begriff Talent muss vor dem Hintergrund der Demografie und des Fachkräftemangels einen signifikanten Bedeutungswandel bekommen. Während man unter Talent, und ich habe das ja zum Teil selber erlebt, übrigens war ich zum Teil selber Täter, in den 90er Jahren elitäre Trainee-Programme, elitäre Förderprogramme, elitäre Führungskräfte, Ausbildungsprogramme, Goldfischteiche, die Verengung des Talentbegriffes sozusagen auf den Goldfisch, muss abgelöst werden durch etwas, was ich heute mal Biotop nenne, das kann man auch gerne anders nennen, nämlich wirklich durch breite Talentreservare, wo es bis rein in die Frage, wie schaffen wir es, Karrieren und Personalentwicklung für rückkehrende Mütter ab 40 oder für ältere Frauen und Männer ab 50 und 60 zu gestalten, aber auch in den gesamten Diversity-Dimensionen gut zu sein. Meine Damen und Herren, so wie Bildung aus der Esoterik der 90er Jahre ins Zentrum gerückt ist, so prognostiziere ich, dass Diversität und Vielfalt aus der Esoterik, die es heute noch in vielen Unternehmen hat, ins Zentrum der betrieblichen Personalpolitik rücken kann. Vor diesem Hintergrund ist es bescheuert und beschämend, dass McKinsey den War for Talent ausgerufen hat. Genau wie die Akademikerschwemme ist auch der Begriff Krieg für Talente ein richtig bescheuerter Begriff, denn er reduziert unsere Situation auf den reinen Verdrängungswettbewerb. Volkswirtschaftlich ein Nullsummenspiel, die Großen nehmen den Mittleren, die Mittleren nehmen die Kleineren, man jagt sich wechselseitig die Talente ab im Krieg für Talente, aber auch in den Firmen ein Nullsummenspiel, wenn man Loyalität und Bindung der Belegschaft unterminiert. Und vor allem vergisst man personalstrategisch neue Talentquellen zu erschließen. Ich kann nur alle Personalkolleginnen und Kollegen in diesem Raum auffordern, diesen bescheuerten Begriff nicht nur nicht zu verwenden, sondern ihm zum Unwort der Profession zu erklären. Aber natürlich ist es wichtig, dass man nicht nur Talentmanagement propagiert, ein diverses und ein breites, sondern dass man irgendwo, und ich sehe es ja auch, ich bin für das Arbeitsministerium in der Initiative Neue Qualität der Arbeit tätig, die sich an den Mittelstand richtet. Und natürlich sehe ich oft, wie noch, sag mal, man hätte früher gesagt, pragmatisch problemlösungsorientiert, aber vor dem Hintergrund der Talentlücke, die sich vor uns auftut, ist das nicht mehr die Lösung, wie man im Grunde auch und gerade im Mittelstand im Grunde eine andere Form der Personalstrategie entwickeln muss. Und lassen Sie mich ein paar Worte zu diesen Strukturen sagen, in aller Allgemeinheit, und ich weiß, dass ich damit nicht jedermanns besondere Situation treffe. Aber der erste Punkt heißt, wie gehe ich mit dem Segment um von Schulabbruch, Jugendarbeitslosigkeit und Warteschleifen? Eigentlich muss dieses Land das Versprechen abgeben, jeder macht seinen Schulabschluss und es gibt eine Berufsausbildung für jeden. Nicht alles das Gleiche, aber jedem das Seine. Das ist eine politische Aspiration, wo ich mich freuen würde, wenn die nicht normiert über die Gesellschaft in die Wirtschaft reinprasselt, sondern wenn die Wirtschaft sozusagen diese Aspiration sich zu eigen macht und die Politik sich das Thema jeder macht einen Schulabschluss zu eigen macht. Zweitens, für den Bereich einfache Arbeit, niedrig qualifizierte An- und Ungelernte. Ich glaube und das, ich weiß, ich habe eine harte Diskussion mit den Industrie- und Handelskammern dieser Republik zu diesem Thema. Aber Menschen, die aus schwierigen Bildungshintergrund kommen, denen kann man nicht die dreijährige duale Berufsausbildung in den Hals reinpfropfen. Das heißt, wir brauchen eine pädagogisch dosierte, ein-, zwei-, drei- und vielleicht sogar vierjährige anerkannte Berufsausbildung, gegebenenfalls arbeitsbegleitend oder in Teilzeit. Und das ist ein Thema, wo man einfach feststellen muss, das, wo heute ein Exportmodell ist, die duale Berufsausbildung hat im Lande selber gravierende Systemschwächen. Und wir müssen an diesen Systemschwächen operieren. Und ich habe natürlich die Diskussion mit den Gewerkschaften in den 70er Jahren und intensivst mitverfolgt. Hier geht es ja nicht um Lohndrückerei, sondern da muss im Grunde sozusagen auch eine demokratische Durchlässigkeit sozusagen nach einem Modul gegeben sein, sodass wir ein demokratisch durchlässiges Bildungssystem haben. für den Bereich der berufsqualifizierten Industrie- und Dienstleistungsarbeit. Meine Damen und Herren, der Anteil von kognitiver und manueller Routinearbeit nimmt signifikant ab. Auch wenn wir nicht den Weg von England gehen, der Weg in eine integrierte Industrie- und Dienstleistungsökonomie ist unaufhaltsam. Analytische Fertigkeiten nehmen zu. Deswegen ist auch das Thema der Höherqualifizierung ein wichtiges Thema. Und gerade die Berufsqualifizierten werden immer stärker, und sie tun das ja heute schon, die wollen Akademisierungsbrücken und eine berufsbegleitende, kreditierte wissenschaftliche Weiterbildung. Und natürlich die ersten Regionen dieser Republik, die allerbeste ist Ostwestfalen-Lippe, weil die das schon vor 10 Jahren erkannt hat. In Ostwestfalen-Lippe haben sich 30 Mittelständler, die 5 Hochschulen dieser Region, die Arbeitgeberverbände und die IHKs zusammengeschlossen und machen exakt zum Beispiel für die Techniker der Region und für die Meister berufsbegleitende Studiengänge. Die kommen ja nicht auf die Idee, nach München wegzuziehen, aber sie haben das Gefühl der Wertschätzung und der Weiterqualifizierung. Und das sind natürlich Themen, wo der Arbeitgeber durch lernorientierte Arbeitszeitflexibilität und Förderung handeln muss. Bei der hochqualifizierten Wissensarbeit, die Experten- und Projektkarrieren und sehr viel mehr Souveränität, als das heute der Fall ist. Ich will jetzt gar nicht über das ganze Thema Gründung sprechen. Sie wissen, dass dieses Land hier im Grunde auf dem Niveau von Westsahara ist, was das Thema Gründertätigkeit auf dem Gebiet MINT betrifft. Wir haben kaum MINT-Gründungen in diesem Lande. Meine Damen und Herren, ich will jetzt auf diese Chart nicht im Detail eingehen, aber für die Bildungspolitiker von Ihnen ist es eine interessante Sache, weil natürlich diese ganze Frage, wie erschließen wir die Talentquellen, die heute sozusagen in den Warteschleifen hängen, da gibt es Modelle, die verdammt tüchtig sind. Wir haben bei Telekom beispielsweise eine integrierte Einstiegsqualifizierung gemacht und haben die Arbeitsagenturen gebeten, uns nicht die Sahnehäubchen zu rekrutieren, sondern wirklich Problemfälle, sogenannte, übrigens 800 an der Zahl. Von denen haben 80% es geschafft, in die Berufsausbildung zu kommen. Also hier dieses ganze Thema der Skalierung solcher Modelle, denn das sind ja meistens Leuchttürme, und Leuchttürme haben es an sich, dass ihnen die Menschen den Rücken zudrehen. Insofern müssen wir von den Leuchttürmen in die Skalierung kommen. Die Modularisierung der Berufsausbildung mit demokratischer Durchlässigkeit und was ganz Pikantes, da können die Schulpolitiker dieser Nation aufschreien, weil natürlich die Frage ist, wird damit der allgemeine Bildungsauftrag der Schulen unterminiert, aber natürlich sagen uns die Lehrerinnen und Lehrer und die Lehrerverbände, dass in den 8. und 9. Klassen ein Teil gar nicht mehr in den Unterricht kommt und die in den Unterricht kommen, zum Teil ganz andere Themen im Kopf haben als Unterricht. Und dann ist es eine interessante Frage, ob man im Grunde sozusagen schlicht und einfach die Berufsausbildung nach vorne legt. Die Frage ist, was passiert dann mit Berufsschulen? Das ist eine andere Thematik. Aber dass man die allgemeinbildenden Schulen in den Klassen 8 und 9 zumindest mal Pilotläufe macht und schaut, könnte das eine Lösung sein, junge Menschen berufsfähig zu machen durch eine ganz andere Form der Praxisorientierung auch des schulischen Unterrichts. Und ich habe das ganz oben notiert, eines ist klar, mit den klassischen Rechnen, Schreiben, Lesen, Auswahlverfahren wird man dieses Talentsegment nicht erschließen. Ich hatte mal einen Berufsausbildner bei der Continental, der hat 20 Jahre lang eine Statistik gemacht, wie die Rechenergebnisse der Bewerber immer schlechter geworden sind. Dann habe ich ihm gesagt, was machen Sie jetzt? Tun Sie jetzt einen schleichenden Tod programmieren? Sie müssen im Grunde darüber nachdenken, wie Sie sozusagen nicht an bildungsbürgerlichen Defiziten Ihre Auswahlprozesse machen, denn er hat geklagt über das Thema, dass keine Leute sich mehr bewerben, sondern Sie müssen begabungsorientiert rangehen. Und natürlich sind die potenzialorientierten Auswahlverfahren und deswegen macht eine Zeppelin-Universität Stipendien für Abbrecher und sonst was, denn die haben ganz bestimmte Fähigkeiten und Gaben und Begabungen, die genutzt werden können. Wir müssen nur Abschied nehmen von Auswahlverfahren, die von Bildungsbürgern für Bildungsbürger gestaltet worden sind. So, und das heißt dann natürlich auch bildungspolitisch, und das ist, dass man die ganzen Fegefeuer des zweiten und dritten Bildungsweges löscht, dass man sozusagen den Bildungshimmel des Bildungsbürgertums sozusagen auch zum Bildungshimmel oder zur Abschaffung des Bildungsfegefeuers derer, die da nicht drin macht, nämlich dass man sozusagen von der Einstiegsqualifizierung über die Berufsausbildung bis zur berufsbegleitenden Promotion wirklich Zeichen setzt. Das andere gibt es ja schon. Meine Damen und Herren, und da möchte ich doch noch mal ein kritisches Blick richten, auch auf die, hier sind es die großen Unternehmen der Republik, haben die Unternehmen die Herausforderungen erkannt. Das sind die Ausbildungsquoten großer deutscher Firmen. Wir haben übrigens in Deutschland einen Trend, sich von der Berufsausbildung zu verabschieden. Jedes Jahr ist so 1% weniger Ausbildungsunternehmen, die da rangehen. Aber Sie sehen natürlich, dass auch die Großen nicht um das Erschließen von Talentquellen ringen. Sonst hätten sie ganz andere Zahlen. Und wenn Sie den Anteil der Personen mit Weiterbildung anschauen, dann ist eine jüngste Untersuchung des Niedersächsischen Instituts für Wirtschaftsforschung zum Ergebnis gekommen, dass in Skandinavien ungefähr mehr als dreimal so viel Menschen, Erwerbstätige, Erwerbslose, Mittelqualifizierte, Geringqualifizierte, Hochqualifizierte sozusagen sich weiterbilden als in Deutschland. Ich bin auf das Thema Lernen eingegangen, ich bin auf das Thema Diversity eingegangen, ich bin nicht eingegangen auf das Thema Gesundheit. Ich möchte das nur als Platzhalter hier halten. Vielleicht kommt man im Laufe des Tages drauf. Das Thema Gesundheit wird bei älter werdenden Belegschaften ein Schlüsselthema. Die meisten Betriebe haben außer Fitnesstraining und Rückenschulung nichts zu bieten. Das Thema Gesundheit ist eine strategische Personalaufgabe. Sie fängt übrigens nicht erst mit 50 an, sondern das Thema gesund leben und gesund arbeiten fängt eigentlich ganz früh an, wenn ich in den Betrieb reinkomme. Zum Glück haben Gewerkschaften und Arbeitgeber den Stellungskrieg aufgegeben. Die Arbeitgeber hatten immer gesagt, Arbeit macht gesund und Fernsehen macht krank. Und die Gewerkschaften haben gesagt, Arbeit macht krank. Zum Glück ist durch die neue sozialpartnerschaftliche Vereinbarung da der Durchbruch gekommen und beide Seiten anerkennen, dass die unterschiedlichen Lebenssphären von Menschen Einfluss haben auf die Gesundheit. Und meine Damen und Herren, ich habe meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen damals die Diskussion auch immer geführt, wer ist denn verantwortlich für Gesundheit? Ich habe immer gesagt, ob der Betrieb jetzt zu 51 oder zu 3% verantwortlich ist. Er hat einen Rucksack zu tragen und mit Sicherheit die Folgen von Nichtgesundheit. Deswegen ist er gut beraten, das Thema Gesundheit zu einem strategischen Thema der Personalarbeit zu machen. Ein Thema zum Schluss, das ist das Thema Personalplanung. Ganz wenige Mittelständler haben dieses. Natürlich muss man wissen, wie soll sich das Geschäft entwickeln, welche Qualifikationen haben wir an Bord, wo sind die Qualifikationslücken, auch in Bezug auf die einzelnen Altersklassen im Unternehmen. Ich kann Ihnen nur ein Beispiel sagen, mein Bruder ist Entwicklungsleiter in einer MINT-Firma. Er bittet seinen Geschäftsführer seit 3 Jahren, dass endlich ein Nachfolger eingearbeitet wird, denn er ist gerade mal 3 Jahre jünger als ich, nämlich 61. Und die Einarbeitung eines solchen Experten, das sind halt ein paar Jahre, bis der die ganzen informellen Kniffe und alles kennt. Der Mittelstand ist an diesem Thema noch nicht gut aufgestellt. Und ich kann eigentlich nur sagen, liebe Mittelständler, geht zur INQA, Initiative Neue Qualität der Arbeit. Dort gibt es Hilfe, Beratung, Unterstützung bei der Einführung von einer pragmatischen, das ist jetzt eine Konzernplanung. Ja, die taugt für den Mittelstand nichts, aber für eine ganz praktikable und pragmatische Planung, wie man im Grunde über 3 Jahre hinaus, nämlich über einen Zeitraum von 5 bis 7 Jahre, das in den Griff kriegt. Ich möchte jetzt nicht darauf eingehen, dass wir nach wie vor beim Anteil der Bildungsausgaben immer noch unter dem OECD-Schnitt sind. Ich will nicht darauf eingehen, dass auch im internationalen Vergleich unser Bildungssystem nicht einmal Mittelmaß ist. Und zwar auf folgenden Handlungsfeldern: Verbesserung der frühkindlichen Betreuung und Bildung, rechtzeitige Förderung von Schülern mit unzureichenden Lernergebnissen, Reformierung der Aus-, Weiter- und Fortbildung der Lehrer, Verbesserung des Betreuungsverhältnisses zwischen Lehrenden und Studierenden an Hochschulen ist hier keine Herausforderung, sondern das ist hier gut gelöst. Aber Sie sind ja auch eine exzellente Privatuniversität. Ausweitung der betrieblichen Weiterbildungsaktivitäten und Reform des Bildungsföderalismus. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie nicht zu lange noch aufhalten, dass die Unterlagen liegen Ihnen dann ja vor. Jetzt habe ich wirklich gesprochen über das Thema Demografie, Fachkräftelücke. Was sagen denn die Personalabteilungen der Republik zu diesem Thema? Zum Thema Work-Life-Balance, 4% Bedeutung. Zum Thema Motivation und Engagement der Beschäftigten, 13% Bedeutung in der strategischen Personalarbeit. Nachfolgeplanung, 13% Bedeutung. Strategische Personalplanung, 23%. Also nicht mal ein Viertel der deutschen Unternehmen sagt, dass eine strategische Personalplanung vor dem Hintergrund der Demografie wichtig ist. Altersstruktur der Belegschaft, 19% sagt, dass das ein wichtiges Thema ist. Und das Thema Vielfalt, für das ich ja sehr plädiert habe, ist sozusagen, entweder bin ich ein Depp oder irgendwo kommt die Botschaft nicht an oder irgendwo haben manche die Zeichen der Zeit nicht erkannt. 9%, 6% der deutschen Personalabteilungen halten dieses für ein wichtiges Thema. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe sozusagen im Tour d'Horizon versucht, durchzuführen durch das Thema demografischer Wandel. Zweitens auf die zwei Säuler dieses demografischen Wandels, den wir beherrschen lernen müssen, nämlich das Thema qualifizierte Einwanderung und Migration mit der Konsequenz, was heißt das kulturpolitisch für dieses Land, aber ich vermute auch für diese Region, die ja immer ein Stückchen ein Problem mit reingeschmeckten hat. Zweitens das Thema des Erschließens der Talentquellen, die heute schon in diesem Lande sind und wie man da im Grunde rangehen muss, sozusagen bildungspolitisch, sozusagen nicht die Höchststandards zu etablieren, sondern über dosierte pädagogische sozusagen Reformarbeit und zwar maßgeschneidert mit dem Einzelnen sozusagen, nicht mehr alle nach einer Normierung das Thema in den Griff kriegt. Und ich habe dann nochmal versucht, ein paar bildungsstrukturelle Vorschläge zu entwickeln. Denn eines ist klar, nur durch Mentalitätswandel tut sich nichts in der Republik. Es müssen auch Strukturen geändert werden, denn die Strukturen sind ja sozusagen die Gefäßsysteme, in denen dann Mentalität voll zur Blüte kommt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche dieser Tagung einen tollen Erfolg.